Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Also ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. What's the next big thing? Ich weiß, es wird aus der Chemie kommen.
Also die Katalyse, kann man sagen, ist eigentlich das Universaltool, mit dem in der Industrie Reaktionen beschleunigt und geregelt werden.
Was mache ich, wenn ich eine Podcast-Folge über Chemie machen möchte? Ganz einfach, ich besuche ein Chemiecluster. So weit, so gut. Also war ich virtuell in Berlin beim Exzellenzcluster UniCiscat. Da war ich vor einigen Jahren schon einmal und habe über grüne Chemie geredet. Die Folge gibt's noch zum Nachhören und ich kann sie euch sehr empfehlen. Das war ein sehr mitreißender Gesprächspartner damals. Für die zweite Episode über dieses Cluster habe ich zwei Experten sprechen dürfen. Allerdings sind beide keine Chemiker.
Schönen guten Tag, Martin Ramel mein Name. Ich bin der Koordinator von GreenChem und der Managing Director der Chemical Invention Factory.
Ja, mein Name ist Benjamin Steininger. Ich bin Kulturwissenschaftler, Technikhistoriker, Kurator und ich bin Postdoc am Exzellenzcluster UniCiscat in Berlin.
Wir drei möchten euch jetzt mitnehmen auf eine kleine Reise in die Geschichte. Wir möchten euch erklären, wie wichtig Chemie in unserem Alltag ist, wieso es eine Transformation braucht, was eine Chemiewende bringen könnte und ob wir mit Chemie unsere Welt retten können. Und wir reden darüber, wie wir Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen können. Sollten wir uns denn mehr für Chemie interessieren?
Ja, wir sollten uns auf jeden Fall mehr für Chemie interessieren und wir müssen auch, glaube ich, mit einigen Vorurteilen und kompletten Misseindrücken da eben aufräumen. Also Chemie ist genau nicht das, was nur im Allerkleinsten zwischen Molekülen passiert, sondern unser ganzer Planet ist von Chemie schon im Laufe der Evolution zu dem geworden, was er ist. Und jetzt bauen ihn Menschen um mit Kunstdüngern, mit Lösungsmitteln, mit CO2 in der Atmosphäre. Das sind alles im großen planetarischen Rahmen chemische Vorgänge. Wir diskutieren viel über Biologie, wir lassen uns im Fernsehen von Physikern das Weltall erklären, aber dass auch die Chemie eben eine Universalwissenschaft ist, die wirklich überall mitzureden hat und die tatsächlich für das, was uns da draußen gerade unterscheidet von anderen historischen Epochen, dass da die Chemie eine ganz, ganz zentrale Kraft dabei war und ist, das wird dadurch total unterschlagen.
Das heißt, wir müssen viel öfter nicht nur über die Energiewende sprechen, sondern auch über die Chemiewende.
Ja, definitiv. Wir müssen mal anfangen, über die Chemiewende zu sprechen und müssen eben die zentrale Rolle eigentlich dieser Chemie- und Stoffwende in den ganzen anderen Wenden mal begreifen.
Welche Probleme kann man denn mit grüner Chemie anpacken?
Die Probleme sind letztendlich sehr vielfältig. Sicherlich eines der größten Probleme, was wir angehen müssen, ist das Stichwort Defossilisierung. Wir Chemiker tun uns sehr schwer und Chemikerinnen mit dem Wort Dekarbonisierung, denn natürlich werden viele der Moleküle auch nach wie vor in Kohlenstoff enthalten. Den werden wir nicht durch andere Atome wie zum Beispiel Silizium gänzlich ersetzen können. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Ziel, was hier gemeint ist, sondern was hier gemeint ist, ist, wir müssen weg von fossilem Kohlenstoff, müssen hin zu regenerativem Kohlenstoff, den wir dann auch entsprechend in Kreisläufen führen. Und das ist sicherlich eines der zentralen Punkte von der grünen Chemie. Aber nicht nur, sondern es geht natürlich auch um andere Umweltwirkungen, Stichwort toxische Substanzen, Stichwort Everchemicals, wie die PFAS-Diskussion, die aktuell sehr, sehr heiß ist. Genau. Und natürlich das ganz große Thema Zirkularität. Auch hier müssen wir chemische Lösungen bereitstellen, dass Produkte von Anfang an vom Design her so ausgelegt sind, dass man sie gut rezyklieren kann.
Also alles, was ich von Ihrem Cluster jetzt bislang gelesen und gehört habe, deutet darauf hin, dass es unglaublich moderne Chemiker sind, die da bei Ihnen forschen, die in die Zukunft gucken, die ein Klimakrisenbewusstsein haben und Dinge ändern wollen, Dinge verbessern möchten. Ist das generell so, dass die meisten Chemiker so modern denken oder gibt es auch viele, die sich sträuben und sagen, nein, wir bleiben bei der Chemie, wie wir sie kennengelernt haben und wie sie funktioniert und wir ändern da gar nichts dran?
Die Chemie gilt als eine eher konservative Wissenschaft und auch als eine eher konservative Industrie. Dennoch ist auch in dieser Industrie und in dieser konservativen Wissenschaft natürlich angekommen auf breiter Front, dass man einfach nicht so weitermachen kann. Und insofern glaube ich schon, dass da ganz viel auch in Bewegung ist und zwar nicht nur hier an diesem Cluster.
Bei Chemie denken viele von uns eher an den Schulunterricht, an ein Labor und Reagenzgläser und irgendwas, das die Farbe ändert oder explodiert. Dabei ist Chemie eben viel mehr. Sie umgibt uns im Alltag.
Also ein ganz, ganz wichtiges Beispiel ist eben Kunstdüngerindustrie. Dass sich die Landwirtschaft, also irgendwie was, was wir für ganz urtümlich halten, total verändert hat dadurch, dass wir da Kunstdünger einsetzen können, dass wir da eine ganz andere Art von, sagen wir mal, gelenktem Pflanzenwachstum einsetzen können. Das ist garantiert ein ganz, ganz basaler Punkt. Dann haben wir natürlich die ganzen anderen Punkte, wo die Chemie hineinkommt in unsere Körper, also Pharmazie, Kosmetik. Im Prinzip, also jeder Stoff, der irgendwie in unsere Körper hineinkommt, hat irgendwie schon mal eine Geschichte mit der Chemieindustrie gehabt. Dann natürlich auch alles, was mit Mobilität zusammenhängt. Also es ist nicht so, dass man irgendwie da das Erdöl aus einer Quelle abzapft und dann kommt da eben dieser schwarze Stoff da ins Auto hinein, sondern das ist sozusagen bis ins kleinste molekulare Detail eigentlich ein chemisch konstruierter Stoff, den wir da tanken. Es geht weiter beim Plastik. Es läuft auch kein Computer ohne eben ein gigantisches chemisches Wissen. Und so muss man eigentlich sagen, dass auf allen Ebenen, also auf der Ebene unserer eigenen Organismen, auf der Ebene der Energie, auf der Ebene der Information, eigentlich die Gestaltung von Stoffen und eben die chemisch-industrielle Gestaltung von Stoffen eine ganz zentrale Rolle spielt für das, was wir wissen, was wir tun, was wir uns irgendwie auch vom Leben erwarten.
Also es gibt Studien, die sagen, dass 97% aller physischen Produkte unseres täglichen Lebens, also all derjenigen Produkte, die wir wirklich anfassen können, dass 97% dieser Produkte mindestens eine chemische Transformationsstufe, eine chemische Reaktion durchlaufen haben. Und das zeigt einfach, in wie vielen unserer Produkte Chemie steckt. Letztendlich müssen wir uns alle fragen, die Dinge, die ich tagtäglich anfasse, wie wurden die hergestellt? Steckt da auch eine chemische Transformation in dieser Herstellungskette mit drin? Und was kann die Chemie hier dazu beitragen, dass dieses Produkt durch nachhaltige Materialien in eine sinnvolle Anwendung oder in eine zukunftsfähige Anwendung überführt wird?
Wie hat sich denn diese Chemie in den letzten Jahrzehnten entwickelt oder verändert?
Im 19. Jahrhundert entwickelt sich überhaupt so was wie eine große chemische Industrie, und zwar natürlich im Zuge der Industrialisierung. Das hat dann damit zu tun, dass man Kohle nur in eine Dampfmaschine reinschmeißt, sondern dass man aus der Kohle auch noch, sagen wir mal, Kopfweh-Tabletten und Nylonstrumpfhosen herstellen kann. Und in den letzten Jahrzehnten ist man dann drauf gekommen, dass eben diese auf Kohle, Erdöl und dann auch Erdgas aufgebaute chemische Industrie natürlich irgendwie wahnsinnig funktioniert, wahnsinnig ausdifferenziert ist, dass sie aber eben systemisch komplett an ihre Grenzen stellt und sich eben umbauen muss, weil wir eben aus den fossilen Energieträgern und Materialien eben raus müssen. Und das heißt, man muss jetzt einen gigantischen Industrieorganismus, der seine eigene Logik hat, der irgendwie auch wahnsinnig gut ineinander funktioniert, wo der eine Stoff, der beim einen als Abfall gilt, beim nächsten wieder der Rohstoff ist, also wo ein Rädchen ins andere greift, diesen gigantischen Organismus muss man jetzt, sagen wir mal, von der einen Diät auf die andere umstellen.
Die Chemieindustrie hat einen Umsatz von ca. 260 Milliarden Euro. Wenn ich das transformieren möchte, dann muss ich ja mit den Technologien mindestens genauso viel verdienen. Also wird das Geldliche nur ein Maßzahl von meiner eigentlichen Mission und Vision, die Chemieindustrie zu transformieren. Das ist anders als in der Energiewende. Da wissen wir eigentlich, was wir tun müssen. Wir wissen, wir haben die Technologien für Windkraft und Solarkraft. Wir können die Energiewende mit viel Geld, ja, als Invest schaffen, aber dann eben auch zu entsprechenden Betriebskosten bzw. Stromkosten, die dann eben unseren Wettbewerbsvorteil erschaffen. Das ist eigentlich nur eine Frage der Skalierung, auf deren Weg wir sicherlich auch nochmal Inventionen und Innovationen sehen werden. Im Bereich der Materialien, da müssen wir noch ganz viel neu erfinden. Das wird eine Kraftleistung, die A, Grundlagenforschung erfordert und dann im zweiten Schritt eben auch Transfer.
Sie haben gerade die Energiewende angesprochen und ich habe in der Vorbereitung ganz oft eben das Wort Chemiewende oder ich bin aus Bayern, also Chemiewende gelesen. Was ist denn diese berühmte Chemiewende und warum brauchen wir sie?
Also wir brauchen natürlich nicht nur andere Ausgangsstoffe in der Chemie, weg von Erdöl und Erdgas, also weg von fossilen Materialträgern, hin zu regenerativen. Aber jetzt nur die Ausgangsstoffbasis, also was sind unsere Ausgangsstoffe zu verändern, führt ja nicht dazu, dass wir deutlich bessere, umweltfreundlichere Produkte auf den Markt bringen, sondern auch hier brauchen wir Innovationen, auch hier brauchen wir neuartige Moleküle, die letztendlich die Quadratur des Kreises schaffen, also die sowohl langlebig sind als auch biologisch abbaubar, die eben nicht linear gedacht sind, sondern die kreislauffähig sind und dazu auf einer anderen Ressourcenbasis, auf einer regenerativen Ressourcenbasis beruhen und idealerweise natürlich nicht toxisch sind und auch nicht mit toxischen Hilfsmaterialien produziert werden. Und jetzt sehen Sie, die Faktoren, um das hinzubekommen, diese riesengroße Transformation unserer drittgrößten Industriesparte, die wir in Deutschland haben, das wird ein Riesenkraftakt und braucht an verschiedenen Stellen neue Ideen, neue Forschungsergebnisse und eben viel Anstrengung, viel Schweiß, um diese wissenschaftlichen Ergebnisse in Richtung Markt weiterzuentwickeln. Und hier ist eben unser Sweet Spot mit viel Netzwerk, aber auch Infrastruktur und natürlich auch Geld.
Jetzt steckt es schon im Namen des Clusters drin. Das CAT steht für Katalyse. Wieso ist die Katalyse so wichtig für uns?
Also die Katalyse, kann man sagen, ist eigentlich seit dem späten 19. Jahrhundert das Universaltool, mit dem in der Industrie Reaktionen beschleunigt und geregelt werden. Das heißt, wenn ich zwei Stoffe zusammenbringen will oder sie trennen will, dann machen die Chemiker, setzen häufig einen Katalysator ein, der in der Reaktion bestimmt, wohin die Reise geht. Denken wir mal so an die Küche, da habe ich irgendwie Mehl und Wasser und da kann ich ganz unterschiedliche Sachen draus backen und der Katalysator entscheidet dann, was für eine Art von Molekül aus einer Rohstoffbasis zum Beispiel herauskommt. Und dieses Universaltool, was jetzt seit 150 Jahren wichtig ist, ist aber auch wichtig dafür, wie wir eben diese Industrie umbauen können, weil wir eben nur mit einer immer trickreicheren und immer präziseren und immer genauer eigentlich an den Prozessen ausgerichteten Prozesslogik eben die Prozesse der chemischen Zukunft eben gestalten können, in der wir eben weniger Energie verbrauchen wollen und das auch auf einer anderen Rohstoffbasis.
Sie haben es gerade schon fast angesprochen, aber vielleicht gibt es noch mehr Faktoren, wie sich denn die Katalyse, wie wir sie jetzt kennen, ändern muss, warum sie sich ändern muss und wie sie sich ändern kann. Was sind da die Probleme?
Also die Katalyse ist eigentlich schon die ganze Zeit eine sehr schlaue Art und Weise, eigentlich mit Reaktionen umzugehen. Sie ist aber eben noch lange nicht schlau genug. Also die Kollegen hier vom Cluster, die stellen immer tolle Zahlen vor, dass eben, ich glaube, 90% aller chemischen Reaktionen in der Industrie eben mit Katalysatoren die ganze Zeit schon stattfinden, dass aber eben trotzdem noch, obwohl das alles so elegant schon ist, trotzdem auch ein gigantischer CO2-Ausstoß immer noch an diesen ganzen Reaktionen eben dranhängt und auch sehr, sehr hoher Energieverbrauch.
Das heißt, eben noch das Grundwissen nachgeliefert. Momentan wird einfach wahnsinnig viel Energie überhaupt gebraucht, um diese Prozesse in Gang zu bringen. Hohe Temperaturen und so weiter. Drücke.
Ja, genau. Das sind Prozesse, die bei hohen Temperaturen, zum Teil auch bei hohem Druck stattfinden und wo einfach viel Energie einfach verpufft, wo sozusagen nebenher wahnsinnig viel passiert, was ich eigentlich gar nicht haben will. Also ich kann mein Frühstücksei eben auf dem Induktionsherd kochen. Da ist dann die Energie, wandert ganz genau ins Ei hinein. Oder ich kann da ein Kohlenfeuer machen, was raucht und stinkt. Und im Moment läuft die chemische Industrie im Prinzip eigentlich noch auf dem Kohlenfeuer.
Ein sehr schönes Bild, genau. Dann lassen Sie uns doch mal in die Zukunft gucken. Wie sieht denn dann in Zukunft die Chemie aus oder wie könnte sie aussehen?
Also das Ziel ist eben sehr viel elegantere und ineinander systematisch verschaltete Reaktionen stattfinden zu lassen. Auf jeden Fall ist das Ziel, Reaktionen so zu gestalten, dass bei milden Bedingungen mehrere Sachen zum Beispiel gleichzeitig stattfinden können in sehr viel kleineren Einheiten. Im Moment, wenn ich in der Raffinerie vorbeifahre, dann ist das irgendwie ein Röhrengewirr, was eben auf vielen Quadratkilometern sich befindet. Und wenn ich jetzt aber sozusagen das Ganze drumherum nicht bräuchte, sondern eigentlich nur die Reaktionen habe, die ich haben will, dann könnte man das eben auch auf sehr viel geringerem Raum machen. Und da sind eben biologische Prozesse eben eigentlich ein guter Lehrmeister.
Das ist auch eine Kernaufgabe von UniSysCat, Lernen von der Natur. Forschende versuchen, katalytische Reaktionen, die in unserem Körper, in Pflanzen oder in Bakterien stattfinden, genau zu entschlüsseln und dann für ihre Zwecke im Labor einzusetzen. Grundlegend hierfür sind ein völlig neues Mindset und neue Allianzen in der Forschung, die enorm enge Zusammenarbeit, ja die komplette Verschaltung von Chemie und Biologie. Denn nach allem, was wir wissen, muss nicht nur bestehende Forschung hinein in die Industrie und Wirtschaft transferieren, es muss sich auch die Forschung selbst transformieren. Und was die Forschenden mit diesem Ansatz so vorhaben, darum ging es unter anderem in der ersten Episode mit Juni Syskat über grüne Chemie. Forschungsergebnisse sind das eine, aber diese dann auch in die Anwendung zu überführen, ist das andere. Dafür sorgen Menschen wie Martin Ramel und sein Team von GreenChem.
GreenChem ist das Ökosystem für Innovation im Bereich der grünen Chemie. Am Ende des Tages muss es ja unsere Mission sein, dass diese hervorragenden, exzellenten Forschungsergebnisse dann auch sich in neuen, nachhaltigen Materialien niederschlagen. Und genau dieser Transfer in Richtung Markt, die ganz frühen Schritte, spricht man auch vom Valley of Death, das wollen wir mit GreenChem ändern.
Was sind denn die drängendsten Veränderungen, die wir brauchen würden?
Die drängendste Veränderung tatsächlich, die wir brauchen, ist das Mindset. Also die Lust, aus wissenschaftlichen Ergebnissen den nächsten Schritt zu gehen oder die nächsten Schritte, denn das ist was sehr, sehr Schwieriges, sehr Anstrengendes. Wir erliegen oftmals noch dem Glauben, dass wenn ein Forschungsergebnis denn doch nur gut genug sei, dass es dann von ganz alleine den Weg in den Markt schafft. Und das ist ein Irrglaube. Es ist sehr harte Arbeit, wirklich exzellente wissenschaftliche Ergebnisse in einer Marktanwendung zu überführen. Und hier die Lust zu verspüren, diese nächsten Schritte zu gehen, das ist ein Mentalitätswechsel. Und das ist, glaube ich, das, was im Augenblick ein absolutes Bottleneck bei uns ist. Wir haben sehr viele sehr gute Technologien in sehr frühen Entwicklungsstadien. Einzig uns fehlen die Menschen, die daraus was machen wollen. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Themen. Wie gehen wir das Thema Innovationsfähigkeit in Deutschland an, ganz spezifisch in der Chemie, aber auch in anderen Bereichen. Wie gehen wir mit Fehlern um, mit Scheitern, einer Scheiterkultur, die in anderen Ländern natürlich viel ausgeprägter ist als bei uns in Deutschland. Also ich treffe nur hervorragende Forscherinnen und Forscher, die ja auch an den wesentlichen Themen forschen, die auch Lust haben, Lösungen zu entwickeln. Nur wenn dann Forschungsergebnisse vorliegen, wer übernimmt das Steuer in Richtung Marktanwendung?
Wenn ich jetzt so an die Gespräche zurückdenke, die ich bislang mit verschiedensten Clustern geführt habe, ist aber, denke ich, auch ein Problem, dass viel Forschung ja Grundlagenforschung ist. Also nicht jede Forschung lässt sich sofort irgendwie in praktische Anwendungen umsetzen, oder?
Ganz genau. Das ist ja auch das Schöne an der Freiheit der Forschung, dass wir eben keine zugeschnittene, von Anfang an vordeterminierte Forschungsrichtung haben. Ja, also ich glaube, ich habe es ja schon erwähnt, viele der Forschenden wollen ja an den drückenden Fragen unserer Zeit forschen, eben aber mit ihrem eigenen Ansatz. Und das finde ich auch gut so. Umso wichtiger ist ja eigentlich noch ein Plädoyer dafür, dass eben der nächste Schritt, der sich an ein Forschungsergebnis anschließende Entwicklungspfad, dass das eben ein schwieriger ist, zu dem wir einladen, auch diesen weiterzugehen.
Und den Mindset haben wir schon angesprochen. Also wenn wir eben wieder diese Parallele zur Energiewende sehen, dann wissen wir, es ist schwierig, manche Menschen davon zu überzeugen, auch wenn die Fakten alle dafür sprechen. Und ich nehme an, das ist in Ihrem Feld wahrscheinlich ähnlich, oder?
Oh ja, unbedingt. Als letztendlich ausgebildeter Stratege ist mir klar, Stillstand ist Rückschritt. Und wenn wir nichts tun, dann wird das alles noch viel teurer. Und ich bin jemand, der ist faktenbasiert, der ist evidenzgeleitet. Und der Klimawandel ist einfach eines der lebensbedrohenden Ereignisse, die wir Menschen verursacht, gerade, ja, was heißt gerade, über die letzten Jahrzehnte losgetreten haben. Und ich möchte an eine Sache glauben, dass die darunterliegende Hypothese ist, dass wir mit Technologien den Wandel gestalten können. Wenn wir daran nicht glauben, wenn wir glauben, dass wir die Zukunft nur durch weniger Konsum und weniger Menschen erreichen können, nicht durch neue Technologien, dann ist das eine Zukunft, die sehr, sehr düster aussieht. Ich persönlich glaube daran, wie wir eben in der Energiewende sehen, dass wir Technologien entwickeln werden, die unsere Lebensgrundlage nicht bedrohen, sondern die ein lebenswertes Leben gestalten. Das ist ein langer Weg, ja. Aber ihn zu gehen und sich auch dabei überraschen zu lassen, ist eigentlich das größte Geschenk, was einem Leben bereiten kann, weil man ja jeden Tag mit was Neuem zu tun hat und dabei live zusieht, wie wir die Welt ein Stück besser gestalten. Und jeder, der sich auch mit Chemie beschäftigt, letztendlich, finde ich persönlich, ist Chemie die Naturwissenschaft oder die naturwissenschaftliche Theorie der Innovation. Denn jede chemische Reaktion schafft etwas Neuartiges. Aus A plus B reagiert C. Und C ist etwas, was vorher nicht da war, in seiner Beschaffenheit einzigartig, mit einzigartigen Eigenschaften. Das heißt, in uns Chemikerinnen und Chemikern ist das eigentlich die Neugier auf das Neue, auf das C, auf das Produkt, auf das Ergebnis der chemischen Reaktion ja eingepflanzt. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir dann auch diese naturwissenschaftliche Leidenschaft für das Neue auch transferieren auf das Neue, Neue in der Realität sozusagen. Auch wenn es noch nicht da ist, daran zu glauben und daran auch zu arbeiten, dass wir das ja erschaffen können. Dazu lade ich ein, das ist mein Motivator, warum ich morgens aus dem Bett komme und mit Freude zur Arbeit gehe. Und ich glaube auch mein Team, da bin ich mir ganz sicher. Und Leute, die etwas Ähnliches entweder als Sehnsucht verspüren oder schon heute so leben, die sind sowieso immer herzlich eingeladen, an dieser Kultur mitzugestalten und die letztendlich mit dem Ziel einer nachhaltigen materiellen Zukunft.
Mir fällt es persönlich immer leichter, Dinge oder einen Fortschritt in einer etwas hoffnungslosen Zeit zu sehen, wenn ich mir konkrete Beispiele raussuche und sehe, siehste, da hat's funktioniert und die haben das im Kleinen schon hingekriegt. Haben wir ein paar von diesen Beispielen, entweder Dinge, die es schon gibt und die schon gut funktioniert haben und die man skalieren könnte, oder Dinge, die jetzt kurz vor der Realisierung stehen und die also in der nahen Zukunft vielleicht dann funktionieren werden?
Oh ja, unbedingt. Also einfach nur die nackten Zahlen. Wir haben aktuell eine Community aus verschiedenen Ausgründungs- und Technologietransferteams im Bereich der neuen nachhaltigen Materialien von 41 Teams. Und die reichen von, ich habe mal so eine Idee basierend auf einem Forschungsergebnis, bis hin zu, ich habe meine zweite Finanzierungsrunde im zweistelligen Millionenbereich gerade geschlossen. Also doch ein sehr breites Spektrum, sodass einzig dieses Spektrum und die Zahlen einem verdeutlichen, es ist machbar. Das reicht von neuen Energieträgern im Bereich Sustainable Aviation Fuels, die sogenannten SAF, aber auch Treibstoffe der Zukunft für den Schiffsverkehr, Wärmedämmmaterialien, bestimmte Oberflächenmaterialien, Spezialanwendungen in der Gesundheitsbranche und, und. Das Innovationsgeschäft, gerade aus der Grundlagenforschung kommend, ist doch ein sogenanntes Pipeline-Geschäft. Also ohne hervorragende, exzellente Grundlagenforschung gibt es nichts zu transferieren. Das ist ganz einfach. Wenn ich vorne nichts reinschiebe, kann hinten nichts rauskommen. Wir sehen, dass die einzelnen Maßnahmen, die wir entlang dieser Pipeline von Grundlagenforschung bis hin dann zur Ausgründungsunterstützung, dass das auf einmal funktioniert. Also ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. What's the next big thing? Ich weiß, es wird aus der Chemie kommen. Ich weiß, es wird einen Infrastrukturbedarf haben. Und ich weiß, dass wir hier in Berlin die besten Voraussetzungen dafür haben, mit GreenChem und der notwendigen Infrastruktur da drumherum, um dieser Invention, die dann zu uns kommt, ich habe da eine Idee, ich habe da folgendes Forschungsergebnis, um daraus mehr zu machen als nur eine Idee und daraus wirklich für uns alle anfassbare Produkte, die nicht toxisch sind, die kreislauffähig sind und die anderen Eigenschaften, die ich beschrieben habe, damit wir dem gemeinsamen Ziel, und daran möchte ich glauben, dass wir alle in einer nachhaltigen Zukunft leben wollen, dass wir dem Stück für Stück, Molekül für Molekül näher kommen.
Dann kommt jetzt eine ganz einfache Frage. Können wir mit Chemie die Welt retten?
Ja, es ist die Frage, welche Welt wir retten wollen. Also wir können garantiert mit einer besseren chemischen Infrastruktur Prozesse in Gang setzen, die uns tatsächlich das liefern, was wir eigentlich brauchen. Also genügend Nahrungsmittel, genügend Stoffe für eine gute Medizin, auch für ein gutes Leben. Aber ich glaube nicht, dass die Chemie uns in Zukunft sozusagen noch den in 10 Farben blinkenden Turnschuh liefern wird, weil auch die Chemie hat natürlich ihre Grenzen. Und das ist auch ganz wichtig. Das heißt, so wahnsinnig smart irgendwie diese ganzen Geschichten sind, die Elemententafel auf der Erde und die Ressourcen sind natürlich trotzdem begrenzt. Und das heißt, der Standard, an den wir uns in der fossilen Moderne oder wie wir Kulturtheoretiker sagen, in der Petromoderne uns daran gewöhnt haben, dass man sozusagen alles irgendwie auch verschwenden kann und dass wir hier in unseren Hosentaschen eben hier die gesamte mendeleevsche Elemententafel im Handy mit uns herumtragen, dieser Zustand ist nicht in alle Zukunft fortzuschreiben. Aber eine bestimmte Art von Welt kann die Chemie durchaus retten.
Verstehen Sie, dass es manchen Leuten Angst macht? Das klingt ja nach Einschränkungen, die man vielleicht in Kauf nehmen muss im eigenen Leben.
Ja, das klingt definitiv nach Einschränkungen, aber es gibt sehr, sehr viele Einschränkungen, an die könnte ich mich perfekt gewöhnen. Also, dass ich jetzt hier wegen irgendwelcher idiotischer Apps mir alle 3 Jahre ein neues Telefon kaufen muss und das alte, was ein irrsinniger Wertgegenstand ist, eigentlich dann in den Sondermüll geben muss. Also darauf würde ich gerne verzichten. Und wir sind ja auch in einer Situation, in der wir eben eine komplette, sagen wir mal, evolutionäre planetarische Sondersituation als Natur gegeben annehmen. Also das heißt, wir haben uns hier eigentlich an einen Rausch gewöhnt, der absolut gar nichts hier mit der Wirklichkeit draußen zu tun hat. Also es ist irgendwie zwar in gewissem Sinn dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber hier unsere Wachstumskultur, da geht man davon aus, dass die in alle Himmel hineinwachsen kann. Also das kann einfach nicht gehen. Und insofern, natürlich macht das gewissen Leuten Angst, aber wenn man einfach logisch nachdenkt, dann ist tatsächlich ja gar keine Alternative zu einem Umdenken.
Wie schauen Sie in die Zukunft?
Mega positiv. Also ja, natürlich. Das sind jetzt Riesenbewegungen, die gerade weltweit passieren. Das ist doch spannend. Also es ist einfach spannend und es gibt auch jetzt natürlich den jungen Menschen, denjenigen, die was bewegen wollen, auch eine Möglichkeit, dass ihre Stimme gehört wird. Und solange wir noch in einer Demokratie leben, die Stimmen zulässt, die auch unangenehm sind, Innovation ist für viele unangenehm. Nur allein daraus, dass es neu ist. Also das ist auch in der Verhaltensforschung ja gut erforscht, das weiß man, dass man neuartige Verhaltensweisen 27 Mal wiederholen muss. Also so um die 30 Mal muss ich was wissentlich wiederholen, bevor es in Fleisch und Blut übergeht. Und das ist genau der Energieaufwand, den jeder reinstecken muss, aus der Energielehre kommt. Das müssen wir investieren als Energie, bevor es in Fleisch und Blut übergeht. Und das ist für viele unangenehm. Viele möchten lieber Routinen. Routinen bedeuten gefühlte Sicherheit, kein Energieaufwand, was anderes zu lernen. Ja, kann ich auch verstehen, aber ich persönlich weiß, dass der aktuelle Status nicht gut ist. Ich glaube, daraus kann sich keiner exkulpieren. Von daher sind diese Verwerfungen, in denen wir gerade leben, auch eine Chance, neuartige Dinge zu probieren. Denn wenn Druck da ist, dann bewegt man sich auf einmal. Also wenn der Arzt einem sagt, Mensch, du bist zu dick, du musst dich mal bewegen, dann, glaube ich, kommt der innere Schweinehund in Wallung. Und das ist so, verstehe ich jetzt auch die aktuellen Zeiten. Das ist eine absolute Brandrede für Demokratie, für Nachhaltigkeit. Nicht nur darüber reden, vor allem das auch machen. Also das ist, glaube ich, was gibt so den berühmten Witz. Was macht Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgreich? Was sind die 3 Erfolgsfaktoren? Und die lauten machen, machen, machen. Von daher, also das wäre jetzt so mein Plädoyer, einfach machen. Wir haben die guten Technologien mit ein bisschen Lust. Wir geben die notwendige Unterstützungsleistung auch in Form von Geld. Glaube ich, kann man eine Menge bewegen.
Und noch ein Blick in die nähere Zukunft. Das Land Berlin und die TU Berlin investieren gerade zusammen 20 Millionen Euro, um die Chemical Invention Factory zu erschaffen. Auf der Internetseite steht dazu, als unabhängige grüne Zukunftsfabrik wird die CIF als Ort der Nachwuchsförderung und des Technologietransfers entstehen, der den Impact von Berliner Spitzenforschung in grüner Chemie entfalten und die Transformation Deutschlands drittgrößter Branche aktiv mitgestalten wird. Klingt gut, oder? Mir haben die Gespräche mit Martin Ramel und Benjamin Steininger jedenfalls Hoffnung gemacht. Euch auch? Das war's für diese Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder mit einem komplett anderen Thema. Bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.